Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Diagnose Zukunft. Heute spreche ich mit Felix Nenser. Er ist Professor für Radiologie und KI an der Universitätsmedizin Essen und Tobias Penzkofer. Er ist leitender Oberarzt für Radiologie an der Charité. Wir hangeln uns natürlich, wie könnte es anders sein, über das Thema Radiologie an das Thema künstliche Intelligenz. Radiologie ist einer der Bereiche in der Klinik, wo es KI schon am längsten in der Klinik gibt. Darüber kommen wir unter anderem dann zum KISS der Zukunft, Interoperabilität und verschiedensten Krankenhaus-IT-Themen. Viel Spaß bei dieser Folge und wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like oder ein Abo da. Ganz viel Spaß. Hi Felix, schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Stell dich doch zum Anfang einfach mal unseren Gästen selber vor. Was machst du und was machst du in Essen?
Also ich könnte sagen, ich mache Radiologie mit so IT-Zeugs. Das ist vielleicht zu kurz gefasst. Also ich bin Radiologe. Ich bin seit 2011 an der Uniklinik in Essen und habe da auch als Radiologe angefangen, richtig so meine klinische Ausbildung gemacht. Habe auch über zehn Jahre klinisch gearbeitet als Radiologe. Bin aber nicht zufällig in der Radiologie gelandet, weil ich bin halt schon mit einem IT-Background in die Radiologie gegangen. Und wollte bewusst ein Fach machen, wo ich eben IT und Medizin gut würde kombinieren können. Und ja, Radiologie ist eines der prädestinierten Fächer dafür. War es damals schon, ist es jetzt erst recht. Und ja, ich habe dann da so Forschung gemacht, Arbeitsgruppe aufgebaut. Ich habe im Jahr 2000 das erste Mal mit KI was zu tun gehabt. Das ist ja dann ein bisschen so eingeschlafen und war dann irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort in der Radiologie und habe dann eine Arbeitsgruppe für KI gegründet, habe also mein altes Hobby wieder als Forschungsthema aufgegriffen. Ja, das ist dann irgendwie ein Institut geworden. Wir haben ein Institut für KI in der Medizin gegründet bei uns und da bin ich jetzt mit einer Professur angesiedelt.
Also das Jahr 2000 und künstliche Intelligenz ist aus heutiger Sicht ja eigentlich fast unvorstellbar, so lange vor dem LLM-Hype. Ja. Tatsächlich, bis vor kurzem hat man ja noch gesagt, Radiologie ist eigentlich der einzige Ort im Krankenhaus, wo überhaupt KI passiert. In Deutschland vielleicht auch bei dem einen oder anderen Klinikum immer noch war. Aber tatsächlich war das ja so ein bisschen der Geburtsort dieser ganzen KI-Diskussion im Krankenhaus. Wenn du so zurückblickst, auch da gab es ja Hype-Momente am Anfang und man ist aber durch die ganze Erfahrung über die Jahre natürlich schon ein bisschen weiter. Wie ist denn so dein Resümee über die Jahre? Wo steht KI in der Radiologie heute?
Ja, also erstmal, damals der Moment, den kann ich nochmal einfangen, so als Geschichte. Ich habe damals, war ich noch Assistenzarzt und da war das so, dass die Assistenzärzte, wenn die Nachtdienst gemacht haben, sollten morgens in der Frühbesprechung immer irgendwie einen interessanten Fall vorstellen. Normalerweise halt ein Fall, ja, aus der Radiologie halt, ein CT, ein MRT, was auch immer. Und ich hatte im Nachtdienst, aber ich bin halt diesem KI-Thema so ein bisschen, das hat mich nie losgelassen. Habe also so ein bisschen verfolgt, was passiert. Und da war gerade dieses Paper von Satzke, Warren Hinton rausgekommen, was halt irgendwie, das war in der Szene, das hat außerhalb der Szene, glaube ich, gar keiner mitbekommen, aber das war dramatisch, wie viel besser auf einmal Bilderkennung durch Convolutional Neural Networks wurde. Und das habe ich irgendwie im Nachtdienst gelesen und ich war total geflasht. Und dann habe ich statt einen Fall vorzustellen in der Frühbesprechung einfach mal so 3 Slides, 4 Slides, ich habe kurz was aus dem Paper gezeigt. Da ging es jetzt nicht um Radiologie, da ging es irgendwie so ein Foto und dann ein kleiner Junge mit rotem Ball am Strand. Wurde dann von der KI daraus gemacht. Da wird heutzutage jeder sagen, gähn. Ne? Aber das war damals, wow. Und das habe ich halt gezeigt, habe so ein bisschen ein bisschen erklärt, wie Neural Networks funktionieren. Und dann war das wirklich so, dass irgendwie danach so die Kollegen so richtig still geworden sind. Zu mir kamen manche an und meinten so, ja, was bedeutet das jetzt für uns? Sind wir bald arbeitslos? Michael Forsting, der Chef der Abteilung, der hat sofort danach Siemens angerufen und hat gesagt, was macht ihr mit KI? Schickt mal Leute vorbei. So ist das erste Forschungsprojekt entstanden. Und dann war natürlich, das war natürlich ein Riesenhype. Auf der einen Seite eine Riesenaufbruchstimmung und auf der anderen Seite tatsächlich Angst. Ne? Dann hat ja Hinton, Geoffrey Hinton, der hat ja später einen Nobelpreis bekommen, der hat ja dann auch, ich glaube 2017 irgendwie gesagt, we should stop training radiologists now. weil er meinte, okay, wir brauchen keine Radiologen mehr. Ich meine, das war fast 10 Jahre her. Facharztausbildung dauert 5 Jahre und wir haben immer noch einen Fachkräftemangel. Da sieht man mal, selbst der, in Anführungsstrichen Erfinder, also zumindest der Gottvater von der KI damals, lag so dramatisch daneben. Und dann war das halt dieser Riesenhype. Das war natürlich gut. Da ist auch irgendwie viel Funding, viel Aufmerksamkeit in den Bereich geflossen. Viele Forschungsgruppen haben sich gebildet. Viele Startups wurden gegründet und sind mittlerweile auch schon wieder nicht mehr da. Zumindest manche. Und ja, wie das so ist, ne, Gartner Hype Cycle. Dann hieß es irgendwie nach einem Jahr, was ist denn jetzt mit der KI? Nach 2 Jahren wurden schon Witze darüber gemacht. Und jetzt sieht man aber tatsächlich, dass das so ein steady stetiges Wachstum ist. Also es passiert immer mehr, es gibt immer mehr Applikationen, aber es ist eben nicht so dieses, wie man es denkt, im Hype, wow, von einem Tag auf den anderen verändert sich irgendwie so ein Fachgebiet dramatisch, sondern die Menschen haben genug Zeit, sich darauf einzustellen, sich zu adaptieren. Die meisten finden es ehrlicherweise gut. Und dann kamen ja irgendwann noch die LLMs, also in der Radiologie waren es ja die CNNs, die Convolutional Neural Networks, die einfach so gut geeignet sind, um Bilder zu analysieren. Dann kamen die LLMs, der ChatGPT-Moment, wo auf einmal LLMs in der breiten Öffentlichkeit ein Begriff wurden. Und das hat jetzt tatsächlich so den CNNs und der Bilderkennung in der Radiologie so schon so ein bisschen die Show gestohlen. Ich finde das aber gar nicht schlimm, weil man ist da jetzt einfach so in einem produktiven Wachstum, würde ich sagen.
Und würdest du sagen, dass sozusagen eigentlich diese Verstetigung in ein langsames Veränderungstempo, ist das bedingt gewesen durch die Technologie oder dadurch, dass die Organisationen nicht hinterhergekommen sind? Weil wir eigentlich gerade mit agentischer KI so ein bisschen einen ähnlichen Moment haben. Hm. Es gibt so Sprung-Innovationsmomente, wo mit dem nächsten Model-Update auf einmal total unglaubliche Sachen wieder möglich sind. Aber irgendwie kommt die Adaption in den Organisationen einfach nicht hinterher.
Ja. Du hast es vorweggenommen. Es ist einfach die unfassbare Trägheit der Organisation. Also Krankenhaus ist eine träge Organisation, ist vielleicht auch nicht schlecht, will man ja auch als Patient vielleicht, also moving fast, breaking things, ist vielleicht jetzt nicht, was du willst als Patient. So der Thoraxchirurg nach 30 Jahren, jetzt habe ich das immer auf die eine Art und Weise gemacht. Bei ihm mache ich den Bypass heute mal ganz anders. Willst du ja nicht. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist natürlich gerade in der IT, die Landschaft ist unfassbar fragmentiert im Krankenhaus, total viele Datensilos, schlecht aufeinander abgestimmte Prozesse, irgendwo analog, digital, digital, analog. Die Menschen müssen natürlich auch mitgenommen werden. Regulatorik darf man auch nicht vergessen. Das ist nicht wie in einer Fabrik mal irgendwie ein Förderband auf KI umstellen, sondern du hast halt Medizinprodukte, Gesetz, Datenschutz, Ethik und so weiter, was du berücksichtigen musst. Und deswegen ist eine Sprunginnovation, durch das System Krankenhaus richtig glatt gezogen. Also und auf viele Jahre gezogen, bis sie wirklich mal ankommt im Krankenhaus.
Wenn wir nochmal ein bisschen in das Thema KI in der Radiologie einsteigen, kann man sich das so vorstellen, dass sozusagen für verschiedene radiologische Vorgänge, also ich sage jetzt mal Brustkrebs zum Beispiel oder andere Tumorerkrankungen über verschiedene sozusagen bildgebende Verfahren hinweg, dass es da immer verschiedene Modelle sozusagen gibt und das ist eigentlich das, was ich jetzt als Endanwender-Applikation sozusagen wirklich für den Radiologen oder die Radiologin herausbildet, eher eine Modellsammlung ist oder wie kann man sich das vorstellen in der Praxis?
Ja, es ist genau so. Das sind ganz, ganz nischige Modelle, die eigentlich immer nur eine Sache können. Also, wie du schon sagtest, auf einer Mammographie Brustkrebs detektieren oder im CT eine Leber volumetrieren oder im MRT ein Organ volumetrieren, nachdem du draufgeklickt hast. Irgendwie sowas. Ne? Also solche ganz nischigen Anwendungen sind das und du hast dann halt einen großen Modellzoo, der gut orchestriert werden muss. Deswegen setzen sich da auch nach und nach eigentlich so die Plattformen durch. Nicht das Startup mit dem einen Modell, sondern die Plattformanbieter, weil die Workflow-Integration eigentlich viel wichtiger ist als das Modell selbst. Das ist nicht so wie bei LLMs, wo man jetzt irgendwie ein Modell nimmt, was halt ganz viele verschiedene Dinge kann. Was man allerdings sagen muss tatsächlich, dass die LLMs, die Welle, das muss man, wenn man es ein bisschen weiter abstrahiert, sind mit den LLMs ja auch die sogenannten Foundation-Modelle groß oder bekannter geworden.
Ja.
Dass man ein großes, generisches Modell nimmt, und das ein Foundation-Modell muss jetzt ja nicht nur ein LLM sein, das kann ja auch zum Beispiel ein Vision Transformer sein, also ein Modell, was mit Bildern klarkommt. Und das hat auch einen positiven Effekt auf die Entwicklung in der Radiologie. Denn zumindest die größeren Anbieter, die es sich leisten können in dem Bereich, die fangen an, also die trainieren jetzt gar nicht mehr irgendwie from scratch ein neues CNN für einen neuen Anwendungsfall, sondern die trainieren tatsächlich Foundation-Modelle, zum Beispiel zum Umgang mit CT-Daten. Und wenn sie dann einen neuen Anwendungsfall hat, keine Ahnung, eine Aortendissektion detektieren, sage ich jetzt mal als Beispiel, dann nehmen die das Foundation-Modell und feintunen das auf diesen Anwendungsfall und destillieren das danach, damit es ein bisschen kleiner wird und so. Und damit können die ihre Entwicklungszyklen massiv verkürzen.
Okay.
Das ist halt zwar einmal initial ein großes Investment, aber danach sind die dann halt viel schneller und auch die Qualität des Outputs der Modelle, also die Modelle werden auch wirklich besser. Also das hat schon auch einen großen Impact auf die Radiologie. Trotzdem sind das im Nachhinein weiterhin dann im Nachgang immer hochspezialisierte Modelle. Also du schiebst nicht ein MRT vom Schädel durch dasselbe Modell wie ein CT vom Abdomen.
Ja. Okay, nee, kann ich mir gut vorstellen. Und wie funktioniert das Ganze dann sozusagen kommerziell für die Krankenhäuser? Häufig hat man ja die Thematik sozusagen, nur weil ich etwas besser kann, kriege ich deswegen auch von der Krankenkasse nicht mehr Geld sozusagen für meine Leistung. Setzt sich sozusagen das kommerziell sinnvoll in der Praxis durch oder haben wir da auch Blockaden?
Ja, das ist auch ein Riesenthema. Also weil es eben keine explizite Vergütung dafür gibt, müssen halt die Anwender das erstmal aus ihrer eigenen Tasche finanzieren. Deswegen waren es ja am Anfang auch die Unikliniken, die, ich meine, so ist das System ja auch gedacht, die kriegen irgendwie Forschungsgelder für irgendwelche Projekte, können das einwerben und machen dann mit solchen Themen auch Forschung und evaluieren das. Mittlerweile ist es aber so, dass auch zunehmend außeruniversitäre Einrichtungen, auch in der Niederlassung ist es ein wirklich großes Thema, weil tatsächlich die Modelle so gut geworden sind und es gibt so viele, für so viele Anwendungsfälle, dass es wirklich auch ein Effizienz- und Qualitätsthema ist. Und dann kannst du es ja irgendwann gegenrechnen. Wenn du sagst, okay, ich bin irgendwie 30% schneller und mache 40% weniger Fehler, dann kannst du daraus ein Business Case machen. Und dann kannst du dir auch ungefähr ausrechnen, wie viel darf das Modell kosten, damit es für dich am Ende immer noch ein positiver Business Case ist. Es gibt sogar manche, ich weiß sogar von Beispielen, wo am Ende... Es gibt ja so, also wir Radiologen sind ja auch Menschen. Es gibt Sachen, die machen wir gerne und Sachen, die machen wir nicht so gerne. Ja. Ne? Und so manche Untersuchungen, die man so total ungerne macht, die halt so auch super langweilig sind, aber in großer Anzahl anfallen. Da, ich weiß von einem Kollegen, der hat tatsächlich ein Modell, für das hat er bezahlt und hat für das Modell, also es war Pay-per-Use, und er hat für jeden Einsatz dieser KI mehr bezahlt, als er mit dieser Untersuchung eingenommen hat. Also er hat einen Minus gemacht, aber er war einfach froh, dass er das nicht mehr selber machen musste. Und er hat gesagt, das gönne ich mir jetzt einfach, diesen Luxus. und hat deswegen dann das von der KI machen lassen. Ja, gibt's auch.
Und wenn du jetzt so ein bisschen schaust auf die neuen KI-Trends, die durch die, ich sag mal, LLMs sozusagen sich anbahnen im medizinischen Bereich. Und man ehrlicherweise sagen muss, wenn man in die USA schaut, anbahnen vielleicht das falsche Wort ist.
Ja.
Wir sehen hier ja in Deutschland ganz unterschiedliche Adaptionsraten für Ambient Listening und Co. als in den USA zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, im ambulanten Bereich geht es ja auch immer schneller, aber im stationären Sektor hat man das Gefühl, die Breite der Kliniken ist da doch noch nicht stark aufgestellt. Wenn du jetzt mal mit deiner KI-Erfahrung der letzten Jahre aus der Radiologie da drauf schaust. Was denkst du über Ambient Listening und so, ich sag mal, die offensichtlichen LLM-Anwendungsfälle in der Klinik?
Alles Riesenthemen, alle viel größer als das, was in der Radiologie passiert ist, weil ein viel größeres Problem angegangen wird. Und also erstens betrifft es viel mehr. das Problem an sich ist eigentlich viel größer. Arztbrief schreiben, Dokumentation, ärztliche Dokumentation, administrative Tätigkeiten ist mittlerweile je nachdem Fachbereich zu Fachbereich unterschiedlich, kann 40-50%, manchmal sogar mehr der klinischen Arbeit von Ärztinnen und Ärzten ausmachen. Die verzögerte, das Schreiben von Arztbriefen ist ein riesen Painpoint. Das macht keiner gerne. Muss ich ja auch mal irgendwann machen vor langer Zeit. Später dann die Radiologiebefunde gehen ein bisschen einfacher von der Hand. Aber trotzdem ist das was, wo LLMs einen riesigen Nutzen entfalten können. Und da ist wirklich auch wirklich der Bedarf, also durch die Bank, also alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich so spreche. Das war wirklich damals, ich weiß, als ChatGPT rausgekommen ist, zumindest für die Öffentlichkeit erstmals benutzbar war, da war ich gerade irgendwie im Urlaub oder kurz danach und ich weiß, ich kann mich daran erinnern, ich war beim Hiking und ich habe total viele WhatsApp-Nachrichten und sowas von Kollegen bekommen und Kolleginnen, die gesagt haben so, ey Felix, was kann ich machen, damit ich dieses ChatGPT benutzen kann, um meine Arztbriefe zu schreiben? Ich so, tu das nicht. Das war erklärt, Datenschutz und so und Halluzinationen erklärt. Aber das ist trotzdem ein Riesenthema. Das, ich weiß auch bei unserem Krankenhaus, das ist ganz oben auf der Agenda. Das ist, glaube ich, in allen Kliniken ganz oben auf der Agenda. Das ist auch wieder ein Integrationsthema, ein Infrastrukturthema. Ich glaube, nur da der Druck, das wirklich einzuführen und auch der offensichtliche Nutzen so viel höher ist als damals in der Radiologie, bin ich da recht optimistisch, dass es schneller geht. Wir sind ja auch weiter, wir sind ja auch 10 Jahre weiter, was Infrastruktur angeht, was das drüber nachdenken über solche Themen angeht. Es gibt viele Anbieter, die sowas, die kommerzielle Produkte am Markt haben. Und es ist wirklich eine Frage jetzt der Umsetzung, der Integration.
Immer wenn wir uns sozusagen diese Themen anschauen, kommen wir dazu, dass es ein ganz entscheidendes Prozess, eine Prozessherausforderung ist, um den Erfolg zu gewährleisten, dass man die Daten auch wieder zurück in das klinische Primärsystem kriegt, weil du ja gerade bei medizinischer Dokumentation durchaus Abhängigkeiten hast mit diesen Vidierungsschritten beim Arztbrief zum Beispiel, dem ganzen Abrechnungsthema und Co. Und Interoperabilität nach wie vor in Deutschland so ein bisschen ein Hemmschuh ist im stationären Klinikbereich. Jetzt beschäftigst du dich auch sehr viel mit HL7 FHIR, hast da auch eine eigene Firma. Und bevor ich da fachlich tiefer einsteige, willst du uns vielleicht erstmal noch sagen, was du mit FHIR Metrics genau machst?
Ja, FHIR Metrics ist tatsächlich bei mir aus dem Lehrstuhl entstanden, eine Ausgründung aus der Uni. Ich bin ja schon ganz früh bin auf diesen Zug ganz früh aufgesprungen. Einfach Zufall, bin da irgendwie, ist mir über den Weg gelaufen zu einem Zeitpunkt, wo wir gerade darüber nachgedacht haben, unsere Data Integration im Krankenhaus auf ein solideres Fundament zu stellen. Und habe ich FHIR entdeckt und habe gesagt so, wow, das ist genau das, worauf ich gewartet habe, was wir brauchen. Und wir haben dann angefangen, bei uns im Krankenhaus sehr viel Data Integration zu machen, ein riesiges FHIR Repository aufgebaut mittlerweile. Und in Corona war es dann eben so, dass wir eben FHIR nicht nur benutzt haben, jetzt im Patientenkontext, um jetzt quasi den Record eines Patienten zu pullen und irgendwie eine Web-Applikation damit zu befüllen oder sowas, sondern auf einmal krankenhausweite KPIs in Realtime berechnen zu wollen, weil das konnte irgendwie keiner, aber in Corona war das so, brauchten wir das und das Controlling hatte nicht die Tools für, die IT hatte nicht die Tools für und dann ist man an uns herangetreten und wir haben, ihr habt doch dieses FHIR Repository, ihr habt doch alle Daten da drin, könnt ihr da solche Auswertungen machen? Und dann haben wir gesagt, ja klar, und dann haben wir gemerkt, wie schwierig das ist, nativ auf FHIR, so wie FHIR normalerweise gespeichert wird, solche Auswertungen zu machen, also keine Ahnung, nennen wir den Case-Mix-Index, den mittleren Case-Mix-Index der Kardiologie im Jahr 2026 bis heute oder wie viele Patienten wurden gestern neu aufgenommen, wie ist die Auslastung der Bettenkapazität und so weiter und solche Sachen. Es kann ja noch viel komplexer werden oder Forschungsfragestellungen. Und dafür ist FHIR, so wie es erst nativ gespeichert wird, schwierig, sage ich mal. Das ist sehr aufwendig und wir haben dann durch diesen Trigger in Corona gemerkt, okay, das ist irgendwie ein unmet need und wir brauchen das. Und dann haben wir da angefangen, eine Technologie für zu entwickeln und fanden dann irgendwann, boah, die ist so gut geworden, dass wir die vielleicht ausgründen. Und das ist eben eine Business Analytics Engine für FHIR. Mittlerweile ist es viel mehr, auch ein FHIR-Server, eigentlich ein ganzes Clinical Data Repository und. Aber ja, FHIR ist schon ein großes Thema für mich.
Wenn wir über FHIR sprechen, sozusagen kommen wir in Deutschland hier immer an den Punkt, wo man so ein bisschen in die Realität der Versorgung schauen muss. Wir hatten irgendwie mit ISIG und Co. viele gut gemeinte sozusagen regulatorische Schritte. Ich sage immer, bei Recare haben ungefähr 98% aller Kunden eine HL7V2-Integration. Nicht, weil wir das wollen, sondern weil das irgendwie das ist, was die Kliniken in der Praxis wirklich umsetzen können. Was fehlt aus deiner Sicht, um, ich sag mal, den Durchbruch zu schaffen, so ein FHIR-Repository auch oder ein CDR auch wirklich befüllen zu können für die Klinik in der Versorgung?
Ja, also der einfachste Weg wäre, wenn die Politik das einfordern würde. Also ich meine, die Gematik hat irgendwie mit ISIC, technologisch ist das eigentlich gut von der Idee her, aber ist ein bisschen zahnloser Tiger. Ne? Also und wenn die Hersteller keine Feierschnittstellen in ihre Produkte einbauen, dann hat man schon mal erstmal ein Problem, überhaupt die Daten in FHIR, an die Daten in FHIR dran zu kommen. Am einfachsten wäre es, wenn die Hersteller es machen würden, die kennen ihre Systeme, die können da saubere Schnittstellen einbauen, auch um wieder über FHIR zurückzuschreiben. Ob das passiert, so wie es in den USA passiert, ob das in Deutschland passiert, bin ich skeptisch. Eine andere Möglichkeit ist tatsächlich, dass man selbst in die Hand nimmt. Das haben wir in Essen gemacht. Klar, das kann man an einer Uniklinik machen, aber das ist jetzt selbst für eine Uniklinik schon kein einfaches Unterfangen. Man kann Geld in die Hand nehmen, es gibt ja auch professionelle Datenintegratoren, gibt es Firmen, die das machen. Da muss man aber relativ viel Geld für in die Hand nehmen. Und das andere ist eben, dass es aus der Open-Source-Community getrieben wird. Da versuchen wir auch, Dinge einzubringen und auch was gerade zu starten. Aber es würde so viele Probleme lösen. Und auch diese Integration dieser ganzen Tools. Also wenn wir eine einheitliche FHIR-Welt hätten in einem Krankenhaus und jeder Hersteller quasi in sein System mit einer FHIR-Schnittstelle ausstatten würde, man muss die Systeme ja gar nicht ersetzen. Die bleiben da, aber die haben eine FHIR-Schnittstelle und man kann also quasi mit allem interagieren, dann wird die Integration von diesen ganzen neuen Technologien kann ich gar nicht sagen, was für ein Faktor, 10, 20, 50, ja. 100 schneller werden und die Kosten werden unfassbar viel geringer und es wird auch alles viel besser funktionieren. Die Prozesse werden viel sauberer, könnte man sie aufziehen. Ich hoffe, dass ich es noch erleben werde.
Eigentlich muss man sich ja wirklich an den Kopf fassen, was wir hier in Deutschland machen. Wenn man sich auch anschaut, wie viel Geld jetzt in an der Oberfläche genannte Interoperabilitätsplattform fließt, die dann wieder eigentlich nur Zugang haben zu den gleichen HL7V2-Daten, die das KISS irgendwie über standardisierte Schnittstellen bereitstellt, die sozusagen dann über eine andere FHIR-API anbieten, aber de facto diese ganze Datenintegrationsleistung, die du ja gerade komplett richtig beschrieben hast, irgendwie gar nicht stattfindet und ist deswegen irgendwie einfach nur so ein HL7V2 zu HL7-FHIR Umwandler in der Praxis bleibt und wir das aber unter so einem Deckmantel von Interoperabilitätsplattformen dann uns einverkaufen, als gäbe es da irgendeinen Fortschritt.
Ja. Ich meine, es ist besser als nichts. Ja. Und immerhin hat man das und man kann damit ja auch schon einiges machen, gerade auch so für prospektive Datenintegration. Das Problem ist jetzt so, wenn man wie bei uns, wir haben wirklich die Daten, also das erste System, was wir eingeführt haben, digital an einem Uniklinikum, war 99, das Laborsystem. Und wir haben wirklich die Daten seit 99 bei uns im FHIR Repository, weil wir alles integriert haben. Das geht natürlich nicht über so eine HL7V2-Schnittstelle normalerweise. Und das Zurückschreiben ist natürlich dann auch ein Problem, weil die Systeme meistens nur sehr, sehr wenige Möglichkeiten haben, Daten zurückzuschreiben. Natürlich auch, weil sie überhaupt nicht die Speicherorte haben, um strukturierte Daten abzulegen. Klar, ich kann die irgendwie aus einem strukturierten Dokument, womit was ich eigentlich gut auswerten könnte, kann ich wieder irgendwie ein PDF rendern und kann das als Dokument da speichern. Ja. Das ist vielleicht medikolegal irgendwie, kann das mal wichtig sein, aber effektiv im praktischen Nutzen. Der praktische Nutzen ist sehr gering. Ne? Und deswegen, wir brauchen eigentlich eine neue Generation von Software, von Systemen im Krankenhaus auf allen Ebenen. Es gibt teilweise Systeme, sieht man ja, gerade je kleiner das die Anwendungs der Nische ist, desto einfacher ist es natürlich auch vom Scratch mal ein neues System zu bauen, das dann eben quasi auf modernen Standards beruht und mit dieser Welt kompatibel ist. Aber je größer die Systeme sind und am Ende sind wir eben doch wieder beim Krankenhausinformationssystem, das sind riesen Monolithen meistens. Selbst das hochgelobte Epic aus den USA kommt eigentlich aus den 70er Jahren. Und wenn man da mal unter die Haube schaut, ist alles mit FHIR irgendwie ein bisschen dran gebastelt und so, weil politischer Druck da war. Aber im Kern ist das halt auch alles total altbacken. Und da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass diese Systeme auf einmal sich in so einer neuen Architektur- und Datenwelt quasi in sowas nahtlos integrieren. Ja. Das geht einfach nicht.
Zumal ich glaube, wir jetzt auch an einen Punkt kommen, wo, wenn man die wirklichen Vorteile von diesen KI-nativen Prozessen abschöpfen will, man das nicht mehr schafft, indem man inkrementell so Legacy-Software ausbaut, weil man so ein paar Sachen schon fundamental irgendwie anders denken muss, um diese neuen Workflows dann auch zu ermöglichen.
Ja.
Jetzt haben wir übers KISS gesprochen. Wie siehst du denn ganz konkret die Zukunft von KISS-Systemen? Oder wie glaubst du, sieht sozusagen der zukünftige Krankenhaus-IT-Stack aus in deiner Vision?
Ja, in meiner, also ich kann natürlich sagen, wie ich es mir vorstellen und wie ich es mir wünschen würde. Ob das Realität wird, ist eine ganz andere Frage. In meinem Wunschdenken ist das KISS gar nicht mehr ein System, sondern eine Sammlung von Protokollen und Prozessen und Datenstrukturen. Also es ist mehr eine Beschreibung von Fähigkeiten, die ein System haben soll, und von Schnittstellen zwischen Systemen und von prozessualen Abläufen, wie welches System wann in Arbeitsschritten miteinander interagiert. Und gar nicht eine Implementierung. Und die Implementierung ist dann quasi was im Krankenhaus konkret passiert. Man kann das ganz konkret machen. Also angenommen, ich habe jetzt sowas wie eine, momentan habe ich sowas wie eine Terminverwaltung im KISS, ich habe eine Terminverwaltung im radiologischen Informationssystem und noch in 20 anderen Systemen im Krankenhaus. Und das ist letztendlich eigentlich nur eine Terminkalender-Applikation. Jetzt gibt es ja ganz viele Software, auch außerhalb von Medizin, die, keine Ahnung, Outlook ist jetzt nicht mein Favorite, aber nur so, das kennt jeder, ne? Es gibt ja ganz viel Software, der die Terminplanung und Terminverwaltung macht. In dem Moment, in dem ich sage, okay, ich dekonstruiere das KISS von einem monolithischen Software-System zu so einer Definition von Diensten, dann kann ich sagen, okay, ich habe einen Terminkalenderdienst und der muss auf diese und diese Art und Weise mit den anderen Systemen interagieren. Das Protokoll dazwischen wird in vielen Fällen FHIR sein. Das bietet sich davon natürlich total an. Und dann kann ich halt ein Best of Breed machen als Krankenhaus. Und dann sage ich, okay, für den Dienst nehme ich diese Applikation, für den Dienst nehme ich die und für den nehme ich die. Die sind untereinander austauschbar, weil sie ja über dasselbe Protokoll miteinander sprechen und sich auf bestimmte Regeln geeinigt haben. Und dann kann ich auch einen Dienst, wenn ich irgendwann sage, na, mit dem ich jetzt unzufrieden, der Hersteller hat sein Produkt nicht weiter gepflegt oder mein Anwendungsfall hat sich geändert. Ich muss jetzt, keine Ahnung, brauche ein neues Feature bei meiner Terminkalender ab. Das kann meine jetzige Anwendung nicht. Ich tausche die durch eine andere aus. Trotzdem bleibt mein System lauffähig in seiner Gesamtstruktur.
Ja.
Und das würde natürlich den Krankenhäusern viel, viel mehr Flexibilität erlauben und tatsächlich auch Neueinsteigern in diesem System. Also es ist ein viel fairerer Wettbewerb. Ne?
Ja.
Es sitzen nicht einige wenige auf den Daten und den Schnittstellen und bestimmen, wer reinkommt, sondern wer ein gutes Produkt anbietet, den Kunden überzeugt, der wird dann entsprechend auch eingebaut und es wird nicht irgendwie ausgeschlossen aus dem System. Ja. Das wäre meine Wunschvorstellung. Ja. Frag mich nicht, ob ich selbst daran glaube, dass die mal irgendwann zur Realität wird.
So, und jetzt haben wir noch etwas Verstärkung dazu bekommen. Tobias, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann.
Du hattest gerade noch den Nachwuchs zu versorgen.
Ja, deshalb eine kleine Verspätung, tut mir leid, aber das ging vor.
Gar kein Stress. Nee, das können wir alle. Und Familie ist natürlich oberste Priorität. Willst du dich erstmal kurz selber vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Sehr gerne. Also ich bin Tobias, ich bin Radiologe an einer deutschen Universitätsklinik und habe mich eigentlich immer für IT interessiert. Und ich glaube, das ist ja so eine ganz häufige Genese also zumindest einiger RadiologInnen, dass man sich für Technologie und Informationstechnik interessiert, weil man in der Radiologie ja sehr viel damit zu tun hat. Nicht nur im Sinne dessen, dass man Bilder macht, sondern ich glaube, was in der Radiologie ganz wichtig ist, ist, dass man eigentlich immer mit allen Systemen zu tun hat, weil man ja häufig die Person ist, die ein Bild bekommt und dann überlegt man, was könnte das sein? Ach, ist da was? Man liest nochmal alle Altbefunde durch, guckt sich nochmal. Also wir sind eigentlich in dem Business, dass wir Informationen zusammenfassen. Und insofern ist der Zugang zu Informationen und der einfache Zugang zu Informationen ist für uns extrem relevant. Das ist eins der, gibt auch noch andere Fächer, aber das ist, glaube ich, eins der Fächer, wo man am meisten in den Patientenakten nochmal liest.
Passend zu dem Radiologie-Thema haben wir das schon relativ intensiv besprochen heute. Wir haben uns ein bisschen über Interoperabilität dann zum Thema KISS vorgearbeitet und sind gerade so ein bisschen in die Richtung KISS der Zukunft abgestiegen. Und Felix hatte ein bisschen illustriert so seine Vision, dass wenn man sozusagen über das KISS, wie wir es heute verstehen, als Monolith, das mal aufbricht, eigentlich das KISS eine Art von Definition von Prozessen, Protokollen, Vorgehen, Datenobjekten zum Schluss ist. Und wenn man eine Map oder eine Karte davon hätte, eigentlich dann, ich sag mal, einen echten Best-of-Breed-Ansatz sozusagen fahren könnte. Jetzt wissen wir heute in unserer Versorgungsrealität in Deutschland sind wir da noch relativ weit von weg. Aber ich fand den Gedanken insofern ganz interessant gerade, als dass ich mich gefragt habe, ob es eigentlich irgendwo eine Auflistung davon gibt, was eigentlich offiziell ein KISS ausmacht.
Also ich glaube, ich habe damals in dem berühmten Buch von Peter Haas, das war ja ein ganz berühmter Medizininformatiker, der ist, weiß ich, vor ein, zwei Jahren in den Ruhestand gegangen an der FH Dortmund. Der hat, ich weiß nicht, wie hieß das Buch, IT-System im Krankenhaus oder so, aber irgendwie so, also ein Klassiker. Da habe ich das, da steht sowas so ein bisschen drin. Ich glaube, da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er damals auch die Definition, wir sprechen ja heute immer vom KISS, wenn wir eigentlich das KAS meinen, das Krankenhausarbeitsplatzsystem. Und ich glaube, die Definition in dem Buch, ich meine, sie ist aus dem Buch, vielleicht ist sie aber auch aus dem anderen, ist sogar, dass das KISS ja eigentlich die Grundgesamtheit aller IT-Systeme im Krankenhaus ist. Und das, was wir meistens eben mit KISS bezeichnen, eigentlich das Krankenhausarbeitsplatzsystem ist. Wobei da natürlich so viel dran gebaut wurde an den Krankenhausarbeitsplatz, dass es halt viel mehr ist als ein Krankenhausarbeitsplatz. Aber das ist wie so häufig, wir hatten vorhin schon mal Interoperabilitätsplattformen, das wird total häufig mit CDR, Clinical Data Repository, zusammen durcheinander geworfen oder Digital Health Plattform. Es gibt mittlerweile so viele Bezeichnungen, wo eigentlich man sich gar nicht darauf geeinigt hat, was die Definition dessen ist, dass ich, glaube ich, auch die Antwort fürs KISS nicht nennen könnte. Oder hast du eine bessere Idee?
Ich glaube, das ist eine gewachsene. Das ist so, wie es in vielen Krankenhäusern ist, ist das einfach gewachsen, was das bedeutet. Und sind die neuen Funktionalitäten dazugekommen.
Weil was ich mich tatsächlich mal gefragt habe, ist, wenn man jetzt wirklich, ich sag mal, das, was gesetzlich wirklich notwendig wäre, um ein Krankenhaus zu betreiben, nimmt, ohne all die Prozesse innen drin, die vielleicht ja gar nicht mehr zu diesem, ich sag mal, KISS im Sinne von diesem operativen Backbone gehören würden. Eigentlich ist das KISS ja in meinem Verständnis mal aus so einem ERP-System ähnlichen Charakter entstanden und dann haben sich noch immer mehr klinische Prozesse und Arbeitsstrukturen sozusagen da drumherum ergeben. Wenn man wirklich mal so diesen Kern nimmt, wie viel, also was da eigentlich wirklich an sozusagen regulatorischen Must-Haves drinsteckt, sozusagen neben Abrechnung, 301er Datensatz und all diesen Thematiken. Wie groß eigentlich der KISS-Kern wirklich ist?
Ich glaube tatsächlich, da muss man so ein bisschen es klingt jetzt ja so ein bisschen wie so ein KISS-Hersteller-Bashing, man muss die ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, die wurden über die Jahrzehnte auch durch Verordnungen und politische Vorgaben und Krankenkassen und so weiter sehr vor sich hergetrieben. Das ist ein Wust an Regulatorik, den die in ihren Systemen umsetzen mussten, sodass letztendlich die Entwicklungsroadmap ziemlich fremdgesteuert war von diesen Systemen. Und ich weiß, als ich mich damals als junger Arzt oder vielleicht auch PJler, ich weiß gar nicht, was das erstmal war, oder das erste Mal in meinem Leben in so ein KISS eingewählt habe, war ich total irritiert, weil das Zentrum des Ganzen ist ja nicht der Patient, sondern der Fall. Und ich habe gedacht, was soll denn das? Ich habe damals gesagt, das ist ja ein doofes System. Warum haben die denn so ein blödes? Und später habe ich gemerkt, die sind alle so. Ne? Im Zentrum des Ganzen steht der Fall. Und ich habe relativ lange gebraucht zu verstehen, weil ich habe mir gedacht, warum? Wir waren doch Patienten und keine Fälle. Nur weil Frau Müller jetzt gerade mit einer Cholezystitis hier ist, ist doch trotzdem relevant, weswegen die beim letzten Mal da war und was sie davor hat und was für Medikamente sie hatte. Aber es ist immer der Fall. Und irgendwann habe ich halt verstanden, ja, das ist eigentlich ja ein Abrechnungssystem. Und dieses, wofür es jetzt benutzt wird, dass man versucht, sich mit diesem System irgendwie noch sowas wie eine Patientenakte, klinische Übersicht zu generieren und so, das ist gar nicht, das war nie so richtig Aufgabe dieser Systeme. Das ist da so rein interpretiert worden, dran geflanscht worden. Und deswegen haben wir das mit diesem ziemlichen Verhaut zu tun, mit dem wir da heutzutage arbeiten müssen.
Woran ich gerade denke, ist WLAN eigentlich. Wie es eigentlich dazu kam, dass ein Standard definiert wurde, wo sehr viele Hersteller einfach teilhaben konnten. Und wie das funktioniert hat, weil das wurde ja vorher auch proprietär probiert oder nehmen wir mal CD oder
ja.
Audioformate, was man nimmt. Also was hat dazu geführt, dass wir sozusagen eine Technologie überall gleich verwenden? Und ich habe da mal mit Joe Lennartz, weiß nicht, wer den kennt, ist ein Pathologe aus Boston. Der hat relativ viel gesprochen über diesen Pre-Competitive Space.
Mhm.
Also ich glaube, wenn man jetzt über das, was du gerade gesagt hast, dass das halt natürlich irgendwie gewachsen ist und dann kam eine Anforderung und da war das System halt da, hat sich irgendjemand überlegt, hey, das könnte man doch mit Computern machen, war Zettelwirtschaft und dann hat man jemand gesagt, ich will es eigentlich irgendwie elektronisch haben und dann haben die es halt gebaut. Wie gesagt, ich glaube, das ist gar kein böser Wille, sondern da waren einfach Anforderungen da und die Anforderungen wurden dann kam ein neues Gesetz und ich sage, das müssen wir jetzt irgendwie da systematisch auswerten, ja, wie können wir das denn machen, ja, irgendeine Datenbank, irgendwie tragst du irgendwie ein und dann ist das geblieben und es ist ja auch sehr schwer mit einer langen Aufbewahrungspflicht, Dokumentationspflicht, solche Dinge dann wieder abzubauen. Also man kann ja nicht mehr wegarchivieren, sondern irgendwann kommt einer und sagt, da muss man nochmal einen Report schreiben. Auch wenn man es schon seit 10 Jahren nicht mehr macht, muss man es noch 20 Jahre lang machen. Und ich glaube, was extrem wichtig wäre, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen für alle Beteiligten im Gesundheitssystem, ist sich zu überlegen, wie schaffen wir denn jetzt, wir gehen jetzt raus aus dieser Situation, dass wir versuchen, über proprietäre Lösungen Marktanteile zu behalten, sondern wir akzeptieren, dass es wahrscheinlich wesentlich besser ist, wenn wir uns einmal hinsetzen und tatsächlich alles mal pre-competitive uns überlegen. Also wo wir noch nicht Geschäft uns Konkurrenz machen wollen, glaube ich. Das ist relevant. So haben wir USB-C bekommen, so haben wir WLAN bekommen.
Zigbee.
Ja.
Das Problem, was ich da so ein bisschen sehe, ist dadurch, dass die Systeme so veraltet sind, sobald man den Wettbewerb öffnen würde, wären ganz viele Elemente nicht mehr wirklich wettbewerbsfähig. Ja. Eben weil das, also die Legacy sich alleine aus dem Lock-in-Effekt dieser KISS-Systeme hält. Mhm. In vielen Bereichen. Ne? Es gibt sicherlich Kernbereiche, wo quasi die Logik, die da drin steckt, hervorragend gemacht ist. Aber alleine auf der User Experience Ebene, wenn wir jetzt wieder auf die Prozesse schauen, glaube ich, gibt es einfach zu viel zu verlieren, als dass das kurzfristig passieren könnte. Ist jetzt ein bisschen eine pessimistische Einschätzung, aber.
Die Transaktionskosten sind extrem hoch.
Ja.
Also egal welches System, es steckt in allen Systemen, in der Parametrisierung der Systeme, der Ablauf des speziellen Hauses drin. Das kennen wir. Also wenn man es in der Radiologie nehmen will, einen PAX auszutauschen, also den Bildspeicher auszutauschen, das ist eine relativ einfache Angelegenheit. Da müssen die Bilder einfach von A nach B und nachher müssen sie wieder angezeigt werden können.
Weil wir einen Standard haben mit DICOM.
Weil es einen Standard gibt. Wenn man einen Riss austauschen will, ist es Radiologie-Informationssystem, in dem die ganzen Geräte drin sind, von wann bis wann die Bilder gemacht werden, wer wann wie wo Kontrastmittel bekommt, was dann abgerechnet wird und so weiter. Sowas auszutauschen, das tut sich niemand freiwillig an. Also das ist, und das ist, glaube ich, beschreibt auch ein bisschen diesen Login-Effekt. Und bei dem KISS ist es ja noch viel schlimmer. Da ist jede Ambulanz ist abgebildet. Da sind ja sogar irgendwie inhärent Wegezeiten zwischen. Also da, wenn so eine Terminserie irgendwie definiert ist, dann steht da drin, ja, da braucht die Patientin grundsätzlich irgendwie 10 oder 15 Minuten dahin. Also da steckt so viel drin, dass das natürlich eine Mammutaufgabe ist. Auf der anderen Seite denke ich, dass es natürlich auch, also man kann da schon auch ein bisschen regulatorisch eingreifen, dass man halt sagt, pass auf, wir geben hier eine unfassbare Menge Geld aus, und zwar jedes Land gibt eine unfassbare Menge Geld aus. Wir wollen, dass das effizient passiert. Und das, wenn wir jetzt wieder bei USB sind, hat ja die EU auch gemacht. Die hat ja gesagt, ihr hört jetzt auf hier, eure Handystecker irgendwie und damit Geld zu verdienen, sondern das ist jetzt immer der gleiche.
Wir hatten hier gerade eben auch nochmal das Thema der USA, sozusagen mit Hinblick auf Feiervorgaben. Mhm. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal. Die USA haben das sozusagen gesetzlich erzwungen, dass sozusagen Krankenhausprimärsysteme diese Feierschnittstellen aufmachen, oder?
Genau. Also diese Feierschnittstellen erstmal schaffen und dann über diese Feierschnittstellen Zugang zu bestimmten Daten, das ist relativ umfangreich, gewähren. Genau. Es ist jetzt ich hatte jetzt die Gelegenheit, das mal ganz konkret in einem nicht kleinen Krankenhaus in den USA mal zu sehen. Ja, ist dann aus der Nähe auch nicht mehr ganz so toll, wie man es aus der Ferne denkt. Das ist auch alles ein bisschen hakliger und schwieriger. Und die Hersteller, die Feierschnittstellen also einbauen mussten, versuchen trotzdem mit anderen Tricks, sag ich mal, die Nutzung zu erschweren. Aber immerhin, man kommt an Daten und man kann über Feierschnittstellen Daten auslesen und teilweise sogar wieder zurückschreiben. Und wenn wir das machen würden, wenn es also eine Regulatorik gäbe, die quasi den Herstellern vorgeben würde, sowas wie ISIC verpflichtend, das muss passieren. Und wie gesagt, in den USA ist es, glaube ich, bis zu $1 Million Strafe pro Verstoß. Das kann richtig teuer werden. Und dann irgendwann auch die Möglichkeit, wieder Daten über Fire zurückzuschreiben. Dann ist nämlich plötzlich sowas möglich, wie dass man eben Teile, die momentan im KISS abgebildet, man will ja gar nicht vielleicht das gar keiner will überhaupt jetzt von heute auf morgen seinen KISS ersetzen. Das ist ja, Tobias hat es gerade fürs RIS ja schon genannt, vom KISS ist es nochmal viel schlimmer, das ist ein Riesenpain. Aber du kannst halt Teile, wir hatten ja vorhin ja mal über Ambient Listening und Scribe und so gesprochen, du kannst solche Teile, Arztbriefschreibung meinetwegen, die kannst du ja dann außerhalb des KISS in anderer Software, die vielleicht für die Nutzenden besser funktioniert, machen. Die können die Daten auslesen, können was mit den Daten machen und die Ergebnisse wieder ins KISS zurückschreiben. Das würde ja reichen. Damit würde man extrem viel Innovation ermöglichen. Und eine viel bessere User Experience und viel bessere Workflows für das ohnehin überlastete klinische Personal.
Und also alleine die Tatsache, dass man leicht tauschen kann, würde natürlich hohe Incentives schaffen. Ja. Vielleicht doch mal die ein oder andere Innovation doch umzusetzen und nicht auszusetzen. Ohne jetzt jemanden anzuschuldigen, dass das passiert.
Normalerweise bin ich kein so großer Freund von Regulierung, aber wenn man sich andere Sachen anschaut, zu denen wir uns in Deutschland zwingen, dann wäre das vielleicht tatsächlich gar keine so schlechte Initiative.
Ja.
Nichtsdestotrotz muss man ja erstmal irgendwie arbeiten mit dem, was man hat. Wir haben jetzt ja eine ganze Reihe von ISHMED-Ablöseprojekten vor uns. Ist euer Gefühl, dass uns das vielleicht so ein paar, ich sag mal, positive Beispiele beschert, die sich dann auch, ich sag mal, gut auf den Markt auswirken können?
Ja, Tobi, sag mal, du bist doch an vorderster Front bei ISHMED-Ablösung.
Ich glaube, da müssen wir ein bisschen zugucken. Interessiert. Also,
es ist auf jeden Fall wieder Dynamik im Markt, ne? Weil man muss ja auch wieder, ich will jetzt nicht der große Verteidiger der KISS-Anbieter sein, aber man muss denen, die kriegen ja ziemlich viel Bashing ab. Nicht nur zu Unrecht, aber der Markt ist ja auch ein total saturierter Markt gewesen. Ich hatte ja gerade schon mal gesagt, oder wir hatten gesagt, ein KISS-System, das wechselst du nicht freiwillig. Das heißt, du hast eine Anzahl von Krankenhäusern, die haben alle schon in Deutschland jetzt ihr KISS. Und als KISS-Anbieter, du wirst keinen Kunden verlieren, du wirst auch keinen dazu gewinnen. Und dann ist natürlich auch, das ist ja auf einmal am Ende, der Markt ist verteilt und es ist auf einmal null Competition da und alle machen so weiter ihr Geschäft. Und das ist jetzt das erste Mal seit langem, dass mal wieder signifikant und auch große Häuser, ISHMED ist ja bei großen Häusern häufig im Einsatz, dass halt signifikant Competition da ist, um neues Geschäft, neue Kunden. Und Das tut so einem Markt ja immer gut. Werden wir mal schauen.
Wobei, ja, sobald ich das verstanden habe, vielleicht liegt ja falsch, diese Competition entsteht jetzt dadurch, dass ja im Prinzip ein System rausgeht aus dem Markt. Also der Markt wird schon enger. Also es ist, ich glaube, es gab früher mehr KISS-Systeme. Und also es gab mehr KISS-Systeme.
Klar.
Es gab mehr Auswahl. Und vielleicht ist das auch noch eine wichtige Geschichte. Wenn man reguliert, dann muss man natürlich auch sehr aufpassen, dass man die richtigen Incentives schafft, dass eben die Innovation reinkommt. Also wie schafft man es sozusagen auf der einen Seite einen Standard zu schaffen, eine Austauschbarkeit zu schaffen, dann natürlich auch noch genug Incentives zu schaffen für die Akteure, die dann halt auch so ein Basissystem schreiben wollen. Kann man damit noch Geld verdienen? Kann man damit kein Geld verdienen? Aber ich denke mal, das würde schon gehen. Also so wie es jetzt momentan passiert, dass der Markt sich komplett zusammenzieht und am Schluss dann nur noch ganz, ganz wenige übrig bleiben, das glaube ich, da haben wir alle nichts davon.
Nee, es ist eine kurzfristige Competition auf jeden Fall. Ja. Aber zum Beispiel ein Effekt, den man ja auch sieht, dass ich habe jetzt von mehreren ISH-Med-Häusern gehört, dass die entweder schon dabei sind oder darüber nachdenken, jetzt auch sich ein Clinical Data Repository anzuschaffen, weil sie einfach sagen, okay, da habe ich dann nochmal ein zweites Standbein. Da habe ich eine Kopie meiner Daten und kann aus dem CDR, wenn die KISS-Migration schiefläuft oder es für lange Zeit sehr holprig ist, Anwendungen auch bedienen und Anwendungsfälle und klinische Use Cases. Das ist halt auch nur ein interessanter Effekt, sage ich mal mindestens, der ISH-Med.
Ich glaube auch, eine Sache, die ganz häufig vergessen wird, ist, wie viel Legacy-Daten wir haben. Also wir haben ja Daten von, also auch wenn man sich jetzt überlegt, ich kaufe mir jetzt das Schickste und Neueste und Tollste und ich reiße alles über den Haufen und ich mache ab morgen alles richtig, dann haben wir ja trotzdem unfassbar viele Daten, die wir brauchen, auf die wir zugreifen müssen, die nicht so schick erhoben worden sind, wo die Metadaten nicht zuverlässig sind, wo die Texte bei 70 Zeichen umbrechen. Deshalb ist, glaube ich, auch eben genau das, was du sagst, da ist ja auch ein Need da, dass man eben auch mit diesen Daten vernünftig umgeht. Auch gerade, wenn wir uns überlegen, dass wir genau das nutzen wollen, was wir jetzt haben, dass wir eben in die KI-native, glaube ich, hattet ihr es genannt, Welt gehen, dann müssen diese Daten erreichbar sein. Und das, jeder, der auch mit einem KISS gearbeitet hat oder an einem Krankenhaus arbeitet, wo es schon ein bisschen länger einen KISS gibt, der kennt es ja, dass es immer wieder so Wasserscheiden gibt. So, da stehen dann alle Daten sauber drin und dann irgendwann fängt es an, so Archiv, 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 Archiv. Da fehlt dann die Hälfte, das ist dann schlecht umgebrochen. Und ich meine, man muss sich ja überlegen, das macht man ja unter Umständen mehrfach. Das ist ja dann ein Folgefehler. Wenn man das 2-3 Mal macht, also die dann 3-mal umgezogen worden sind, die Daten, die werden nicht besser.
Oder man zieht gar nicht um. Ich habe das von einem Kollegen in den USA, der hat mir erzählt, dass deren Haus ist auf Epic umgestiegen und die hatten vorher Cerner. Und dann habe ich ihn gefragt, wie ist denn die Migration gelaufen? Und er sagte, ja, Migration. Also ja, ich meinte ja, Altdaten rübergeschoben. Er hatte, ist nicht gelaufen. Wir zahlen jetzt noch für, ich weiß nicht wie viele Jahre, fast 100% der Lizenzkosten an Cerner weiter. Und ich darf in meiner klinischen Routine immer mit 2 Systemen arbeiten, mich in 2 Systemen, also darf John Doe immer in 2 Systemen aufrufen, bis irgendwann bis einfach die Altdaten für die klinische Versorgung nicht mehr relevant sind oder die Patienten nicht mehr da sind oder wie auch immer. Und dann wird das Altsystem abgeschaltet und solange läuft es weiter. Das ist die Migration, die da stattgefunden hat.
Ja, gut,
das muss ich mal vorstellen.
Ja, da blutet natürlich uns, die wir natürlich darauf angewiesen sind, an diese Daten schnell ranzukommen, wenn man dann irgendwann mal in 5 oder 6 Systemen nach einem Namen suchen muss. Man muss sich das ja auch mal überlegen, das heißt ja auch fehlerbehaftet. Ja. Also da kann man den Falschen erwischen und man kann die Daten ja auch nicht anreichern. Ja. Man könnte ja gar nicht sagen, schau mal, das habe ich da gefunden, das habe ich da gefunden. Es gibt überhaupt keine Verknüpfung in diesen Systemen. Also das ist natürlich eigentlich eine Oberkatastrophe.
Man, eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist es ja so extrem offensichtlich, dass man so eine Art Data Layer braucht, ob wir es jetzt CDR nennen oder irgendwie anders geartet. Aber eigentlich muss, um zukunftssicher aufgestellt sein, das ist ja ein Kernteil jeder Klinikinfrastruktur. irgendwie werden. Da führt eigentlich gar keinen Weg dran vorbei.
Ja, also absolut. Und ich muss sagen, vor, ich sag mal, 5 Jahren, da, wenn man da im Krankenhausumfeld darüber gesprochen hat, jetzt nicht bei uns, sondern mit anderen Häusern und so, dass Leute eher gesagt haben, so, ja, ach ja, wir haben ganz andere Probleme und so. Aber mittlerweile, ich spreche ja viel mit Leuten, die jetzt im Krankenhausmanagement sind, an verschiedenen Häusern. Und das ist vom 300-Bettenhaus bis zum 2000-Bettenhaus eigentlich überall der Fall, dass die Leute das auch so sehen. Es ist halt nur leicht gesagt, aber nicht so einfach umgesetzt. Dafür muss man Geld in die Hand nehmen, braucht Zeit, Mut und muss vor allem auch das richtige Personal haben.
Was wir gerade versuchen eigentlich zu machen, ist über genau so einen KI-nativen Dokumentationslayer eigentlich eine Alternative zu schaffen, sozusagen für den ganzen Personalstamm auf einer anderen Ebene diese Dokumentation überhaupt zu erfassen. Eben alles, was sozusagen über Sprache, Ambient Listening kommt, daraus dann mit Human in the Loop sozusagen validierte deterministische Datenstrukturen zu machen, mit multimodalen Modellen quasi, wenn jetzt irgendwie Befunde vom Hausarzt oder so kommen, quasi alles aufzuarbeiten und dann aus diesem sozusagen wachsenden Datenpool alles, was man noch weiter an, ich nenne das gerne Sekundärdokumentation, also irgendwie Dokumentation, die aus diesem bestehenden Datenpunkt nochmal neu zusammengesetzt wird, irgendwie zum Beispiel ein Anschlussheilbehandlungsantrag oder solche Sachen, dann entsprechend zu generieren. Und so, wozu man dann relativ schnell kommt, ist, dass das Bottleneck, damit es in der Praxis richtig gut funktioniert, dann aber wieder dieses Zurückschreiben ins KISS ist, weil ich eben für verschiedene Sachen dann doch die Dokumentation da brauche, sei es beim Arztbrief, damit er dann irgendwie Dividierungsprozesse durchlaufen kann oder ähnliches. Und wir schauen uns da gerade sehr intensiv an mit Computer-Use-Modellen oder ich sag mal einer Kombination aus Computer-Use-Modellen, RPA, also so verschiedenen, ich sag mal, Brechstangen-Methoden, irgendwie Webbrowser und bei browserbasierten KISS funktioniert es tatsächlich hervorragend gut.
Ja.
Haben wir in Deutschland noch nicht so viel davon. Bei nativen sozusagen Windows-Apps muss man dann eben ein bisschen kämpfen mit der Brechstange, aber über so ein flexibles Toolset, das dann zurückzuführen an die jeweiligen Orte sozusagen im KISS. Das ist ein bisschen unsere Herangehensweise, das jetzt mit der Brechstange zu probieren. Ich glaube, zumindest bis wir die Möglichkeit haben, immer schnell zurückzuschreiben, doch noch einiges an Zeit vergehen wird.
Ja, finde ich total validen Ansatz. Ich meine, so viele Möglichkeiten hat man nicht und ist sicherlich nicht, wenn man die freie Wahl hätte, würde man es sicherlich anders machen, aber hat man nicht und deswegen ist es halt wenigstens einer der wenigen Wege, die man gehen kann. Zumindest ein Teil der Daten. Das große Problem ist ja, dass die meisten der strukturierten Daten so ein KISS gar nicht entgegennehmen kann. Also selbst wenn du auf die Datenbank Zugriff hast und da voll reinschreiben könntest, gäbe es einfach keinen Platz, wo du es hinschreiben kannst. Deswegen, du brauchst trotzdem dein CDR, was alles speichern kann, weil wenn du strukturierte Daten generierst, willst du die ja nicht irgendwie wegschmeißen. Also wir machen meistens gehen meistens den Ansatz, wenn wir strukturierte Daten außerhalb des KISS oder so generieren, dass wir die strukturiert bei uns im CDR speichern. Und dann nochmal daraus irgendwie ein Dokument rendern, ein PDF oder so, über HL7V2 MDM da reinschicken. Einfach nur aus medico-legalen Gründen. Da guckt sich das keiner mehr an.
Ja.
Aber dann ist es da halt medico-legal gespeichert.
Ja.
Tatsächlich ist das, was du gerade vorgeschlagen hast, auch ein guter Weg noch dazwischen, um eben tatsächlich dann noch Prozesse im KISS wieder befüllen zu können mit Daten.
Und wenn man den Weg geht, dann merkt man auch, dass man doch gar nicht so viel Daten im KISS braucht, wie man vielleicht am Anfang gedacht hatte, weil viel der Dokumentation eben aus bestehenden Datenpunkten irgendwie erzeugt wird, die dann gar nicht mehr für die eigentliche Behandlung benutzt werden.
Ja.
Aber wenn man dann natürlich ein CDR hat, dann kann man, glaube ich, diese KI-nativen Wege, Informationen neu zu erheben, auch nutzen, um das CDR damit zu befüllen. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich der Weg, wie sich jetzt wirklich spannende Wege auftun, das Ganze neu zu denken, weil dann eine tolle User Experience, die Ärztinnen und Ärzte dann auch sozusagen gerne nutzen, zusammenkommt mit der Möglichkeit, eben diese alte Struktur zu umgehen.
Ja.
Man muss nur schauen, dass die Prozessabhängigkeiten nicht kaputt gehen.
Absolut, ja. Ein wichtiger Punkt dabei ist natürlich, wir machen das auch, dass wir Daten mit KI generieren. Also ob es jetzt irgendwie eine Extraktion aus einem Bilddatensatz ist, eine Radiologie, keine Ahnung, Lungnodule oder eine Lungenarterienembolie oder aber auch, dass wir zum Beispiel aus Freitexten, Dokumentationen oder solchen Dingen Daten extrahieren und daraus dann halt Fire-Ressourcen machen. Observations meinetwegen oder Medication Administration und solche Ressourcen. Ein wichtiger Punkt dabei ist natürlich, aber das ist das Schöne, das hat Fire ja alles schon eingebaut. Du willst ja später ja auch genau wissen eigentlich, ist jetzt meine Observation oder meine, ist das von einem Menschen irgendwo eingegeben worden? Kann auch fehlerbehaftet sein. Oder ist das von einer KI aus einem Brief irgendwie extrahiert worden? Und das ist ja alles vorgesehen. Das kannst du in Fire alles machen. Ich habe heute, ich komme gerade drauf, weil ich vorhin noch mit einem PhD-Studenten von mir da gesessen habe, mit dem darüber gesprochen habe, dass der in dem Projekt eben Provenance-Ressourcen anlegen soll, wo dann genau drin steht, okay, diese Observation ist jetzt von dem und dem Modell in der und der Version zu dem und dem Zeitpunkt. Wenn du noch Uncertainty hast, kannst du es noch quantifizieren und so weiter. Erzeugt worden, damit du später halt saubere Audit Trails hast. Weil das ist ja total wichtig, wenn du wirklich so KI in breiterer Basis ins Krankenhaus bringen willst, für die Governance, dass du auch genau sagen kannst, wo kommt was her und Fehlerquellen lokalisieren kannst und so.
Ich finde, das ist ein super spannender Gedanke, weil das ist ja oft so der Punkt, wo man in der Praxis dann in die ersten stockenden Diskussionen kommt, wenn, ich sag mal, KI aus unstrukturierten Daten oder mit unstrukturierten Daten arbeitet. Wenn du nämlich irgendwann diesen Anschlusspunkt verlierst, die Informationen mitzunehmen, dann entsteht tatsächlich die Unsicherheit. Hm. Wenn du das aber bis zur Quelle zurückverfolgbar die ganze Zeit mit dir mitziehst, dann bist du bei jedem sozusagen Use Case an dem Punkt, wo du das, was du validieren musst, nochmal validieren kannst oder zumindest mit der Unsicherheit umgehen kannst.
Genau, ganz genau.
Und spätestens da versagen dann ja auch die existierenden Datenmodelle in den Altsystemen.
Ja, richtig. Und das schafft letztendlich, wir brauchen auch das Vertrauen beim Nutzer, wenn der am Ende auf Basis so einer Information für den Patienten schwerwiegende Entscheidung, mit dem Patienten eine Entscheidung trifft, aber die große Folgen haben kann, dass der die Möglichkeit hat, in dem Moment, wenn er sagt, okay, das will ich jetzt aber nochmal genau wissen, war das jetzt so, dass der quasi irgendwie direkt einen Link hat und nochmal in die Ursprungsinformation reingehen kann, wenn er will.
Ja.
Ganz wichtig.
Ich glaube, dass es halt ganz wichtig ist, dass wir natürlich auch einsehen müssen, dass auch die Arbeit, die menschliche Arbeit natürlich nicht perfekt ist. Ich meine, wie oft kennen wir das, damit habe ich irgendwo gelesen. Da muss man vielleicht auch irgendwie wie drücke ich das jetzt aus? Da muss man die Messlatte irgendwie ähnlich ansetzen, glaube ich. Und wir kriegen ja eigentlich dann eine viel bessere Nachvollziehbarkeit, als wir es eventuell auch jetzt haben, weil einfach auch gar nicht die Zeit da wäre, alles so zu dokumentieren, wie es dann möglich ist zu dokumentieren. Also ich glaube einfach, dass das Wichtige ist, dass uns klar sein muss, dass in dem Moment, in dem das besser funktioniert oder in dem das sehr gut funktioniert oder besser oder schneller oder zuverlässiger funktioniert, als das, was wir bisher machen, sich das sehr schnell durchsetzen wird.
Ja.
Das ist, glaube ich, der Punkt. Solange wir natürlich irgendwie drüber reden müssen und uns schön reden müssen, gut, dann funktioniert es offensichtlich noch nicht so gut. Aber wenn man das vergleicht, wie was das jetzt für eine Revolution ist, wie Code geschrieben wird, das ist unfassbar.
Ja.
Das fing so ein bisschen an vor 2-3 Jahren und dann da hat man noch so ein bisschen zusammenkopieren müssen, hat die ganze Zeit Chat, das funktioniert jetzt nicht, hier ist die Fehlermeldung und so, aber mittlerweile ist das einfach. Und ich glaube, also ich kann jetzt nicht sagen, dass das so kommen wird im Krankenhaus, aber wenn das so kommt, dass man eben mit den Informationen auf dieselbe Art und Weise umgehen kann, dann wird das jeder benutzen.
Ich glaube, du sprichst da noch was super Spannendes an, Tobias. Ich finde, im Krankenhaus, also eigentlich gibt es ja so, lange Zeit haben wir alle irgendwie mit KI so ein bisschen das assoziiert, dass man ChatGPT so ein bisschen nutzt wie Google früher auf eine gewisse Art und Weise. Oder für ganz viele ist das heute noch Realität. Und dann kam so ein bisschen dieser Sprung in diese, ohne dass das jetzt alles zu buzzwordig klingen soll, in diese agentische KI, wo Agenten, gerade wenn man mit Claude Code und so rumspielt oder arbeitet, irgendwie end-to-end wirklich komplexe Aufgaben erledigen und ein funktionierendes Resultat abliefern. Da sind wir ja in der klinischen Praxis heute noch ganz weit entfernt von für die allermeisten in der Versorgung zumindest. Und damit dieser Sprung geschafft werden kann, ist, glaube ich, umso wichtiger, diese Offenheit von Daten hinzukriegen, weil wir ja viele dieser KI-Use-Cases auch noch gar nicht so richtig verstehen und wir gar nicht in diese schnellen Iterationen reinkommen, viel auszuprobieren, weil man eben gar nicht empowered ist, wie man das eigentlich sein könnte mit diesen modernen Tools über Claude Code, Lovable Codex und so weiter, um diese Sachen auszuprobieren und einfach mal zu bauen, wenn auch in einem Pilotstadium.
Ja.
Also ich denke, also die Vision und man muss ja sagen, dass Star Trek in so vielen Sachen unfassbar visionär war. Ich meine, iPads, Translatoren, aber ich habe immer dieses Bild an der Hand, wo Data an die Konsole geht und sagt, Computer, analysiere mir die Anomalie, teste das, probiere das aus und so weiter. Und als wir das gesehen haben in den 80ern, hat doch keiner in Frage gestellt, ja, wenn das super funktioniert, warum setzt er sich nicht hin und schreibt jetzt sein eigenes Programm? Und ich glaube, wenn wir, das ist das, was passieren wird, das wird auch auf die KISS-Software irgendwie einen riesen Einfluss haben, weil wir werden nicht mehr eine bestimmte Software brauchen, wo uns jemand ein bestimmtes Formular in einer bestimmten Programmiersprache gebaut hat, tagelang, sondern ich glaube wirklich, also alleine das, diese Analysemöglichkeiten so, das macht einen riesen Unterschied und es würde ja jetzt auch keiner auf die Idee kommen, irgendwie zu Gopher zu gehen und versuchen, irgendwelchen Interindizes Webseiten zu finden. Also ich meine, man benutzt eine Suchmaschine und das benutzen wir auch, um Informationen zu finden zu einer bestimmten Erkrankung. Und genauso wird es natürlich auch sein, dass wenn das eben sehr gut funktioniert und man dann eben Human in the Loop die Information gut validieren kann, dann wird sich das durchsetzen. Ganz im Gegenteil, das wird verlangt werden von uns, dass wir das tun. Also
die LLMs populär wurden, da kurz danach habe ich dann irgendwie mal so einen Artikel geschrieben, den habe ich irgendwie, glaube ich, genannt, mit Maschinen, die Medizin wieder menschlicher machen. Oder die Maschine macht die Medizin wieder menschlicher. Und alle so, was meinst du denn damit und so. Und das ist genau das eben, dass wir jetzt, wir kommen, also wenn man sich jetzt, weil du das so gerade sagtest mit diesem Formular, es ist ja kein Mensch mag das, ein Formular auszufüllen. Ne? Jeder hasst das, wie die Pest. Aber bisher war das eben so, wir hatten auf der einen Seite die, ich sag mal, dumme Maschine und den intelligenten Menschen. Und intelligente Wesen, ja.
Die dumme, aber schnelle Maschine.
Ja, ja, genau. Ja, aber ich sag mal, nicht, und die Intelligenz macht anpassungsfähig. Und das heißt, wir konnten uns an Sachverhalte immer anpassen, die Maschinen nicht. Die Maschine hat nur was gemacht, wenn ich genau das Knöpfchen gedrückt habe, dann das Knöpfchen und dann das eingetragen habe und dann go. Ne? So was, irgendwie so. Ne? Ein Formular. Und sonst funktioniert es nicht. Und wir mussten halt immer, aber ganz viel im Krankenhaus war halt irgendwie damit nicht kompatibel und wir waren immer diejenigen, die jetzt zwischen der Maschine oder zwischen zwei Maschinen vermittelt haben, letztendlich. Ne? Total bescheuert. Und mit LLMs und insbesondere jetzt mit agentischer KI ist es jetzt das erste Mal so, dass die Maschinen sich an uns anpassen können. Wir können mittlerweile, ihr kennt das, ne? wenn du mit dem Agenten schreibst und dann siehst du hast einen Schreibfehler, dann denkst du dir so, wie oft korrigiert ihr noch eure Schreibfehler, wenn ihr das gesehen habt? Ihr sagt so, ach komm ey, der versteht das schon. Und manchmal machst du nur ein Fragezeichen oder ein Foto und ein Fragezeichen und weißt, der weiß schon, was ich meine. Und das versteht das System. Und jetzt haben wir nur diese ganze riesige Welt von Legacy-Systemen, die einfach die da nicht mitspielen. Aber ich meine, das, was du vorhin genannt hast, das war eine super Idee, ne? Tatsächlich quasi einfach die Input-Methoden in diesen Legacy-Systemen, die eigentlich für Menschen gemacht werden, von einer Maschine bedienen zu lassen und nach vorne halt ein LLM zu haben. Und damit kriegen wir es wirklich hin, dass wir wieder ganz natürlich in diesem System Krankenhaus als Menschen mit Menschen interagieren und die Maschinen quasi wie in Star Trek das tun, was wir wollen, aber ohne, dass wir uns an sie anpassen, sondern sie passen sich an uns an. Und da will ich einfach noch hinkommen, bevor ich mal immer in den Ruhestand gehe. Da will ich unbedingt, da kommen wir hin. Da bin ich mir doch relativ sicher.
Ich glaube tatsächlich, es ist sogar eine technologische Unausweichlichkeit.
Ja.
Weil einfach so viel durch diese ganze KI-Welle global in Bewegung gesetzt wurde Und das Problem, was wir hier jetzt haben mit, ich sag mal, Legacy-Systemen, das ist ja ein Problem in vielen Branchen. Sicherlich haben wir eine der schwierigeren erwischt, aber grundsätzlich ist es für ganz viel Enterprise-Software ein ähnliches Problem. Und ich sag mir immer, da sind gerade Milliarden von Dollar an Kapital und einige der klügsten Menschen der Welt dran, genau dieses Problem zu lösen, weil für die Adaption von Enterprise-AI-Produkten einfach diese Legacy-Systemschwelle ein riesiges Bottleneck ist in ganz vielen Industrien. Und ich meine, wenn wir uns alle Trends anschauen mit sozusagen der Hardware, die immer besser wird, den kleineren Modellen, die dann auf lokaler Hardware laufen können, sodass man nicht, ich sag mal, den Desktop in die Cloud streamen muss, was ja im Krankenhaus auch nicht ganz, ganz leicht ist. All diese Puzzlesteine fallen gerade so zusammen. Und wir haben hier natürlich ein paar Restriktionen. Es ist derzeit noch relativ teuer, zum Beispiel Computer-Use wirklich zu machen. Man kann sich natürlich keine Halluzinationen leisten, wenn wir medizinische Dokumentation in Dokumentationssysteme übertragen. Aber ich glaube, all die Bausteine fallen zusammen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis man da wirklich eine Lösung hat, die auch wirklich at scale dieses Problem einfach löst.
Ja.
Ich glaube, das Wichtige ist auch, dass die medizinische Information wird ja auch viel, viel, viel mehr werden.
Ja.
Ich glaube, die meisten haben noch nicht verstanden, was es bedeutet, wenn wir die EPA einführen. Jetzt ist es so, dass die Information limitiert ist. Also es ist ja gut, wir ärgern uns drüber, wenn wir Vorbilder nicht haben. Aber jetzt, wenn jetzt eine Arzt oder eine Ärztin sich hinsetzen muss, einen neuen Patienten bekommt und dann erstmal 5000 Seiten Informationen von Voruntersuchungen, Vorbefunden, zig Daten, die über Variables da reingeladen werden, in Stunden, Tage, wochenlange EKG-Aufzeichnungen und so weiter, wo wichtige Informationen drin sein können. Ja. Also es kann in diesem EKG, das die Uhr aufzeichnet, kann drin sein, dass man ab und zu Salven hat. Und das kann total relevant sein. Und das, aber niemand hat die Zeit, sich das anzugucken. Wir können das nicht bezahlen, das anzugucken. Wir würden nicht die Möglichkeit, also wir haben nicht die Möglichkeit, das Personal zu bezahlen, um das stundenlang anzugucken. Wir wissen selbst, wie das ist. Oder was die Hausärztinnen und Hausärzte, wie die getaktet sind. Und deshalb glaube ich, ist es auch extrem wichtig, dass wir Technologien haben, die uns ermöglichen, diese Daten zu screenen. Und zwar, wie gesagt, das muss ja erstmal nur besser sein als jemand, der nur 3 Minuten Zeit hat, über 5000 Seiten zu gucken. Dann haben wir ja schon was gewonnen. Wir müssen uns natürlich nur irgendwie dran gewöhnen, auch natürlich die dazu akzeptieren, dass das besser ist, aber nicht perfekt. Weil ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, den wir halt, wir sind momentan gewöhnt, dass Computer perfekt sind. Also die Excel-Tabelle ist, der zählt das perfekt. Auch wenn es 15.000 Additionen sind, dann sind die immer perfekt. Das wird natürlich nicht der Fall sein, wenn wir LLMs, die natürlich fuzzy sind, die natürlich Sachen akzeptieren, die nicht komplett Standard sind, man kann nicht beides haben. Man kann nicht auf der einen Seite was haben, was mit lückenhaften Informationen oder fehlerhaften Informationen gut umgeht und auf der anderen Seite alles immer perfekt macht. Aber ich glaube, da können wir ganz zuversichtlich in die Zukunft blicken, dass wir da Möglichkeiten finden werden, wenn man sich das jetzt anguckt, was gerade passiert.
Ich finde es einfach diese Perspektive auch ganz wichtig. Ne? Zum Teil ist die Debatte ja sogar so ein bisschen emotionalisiert mit Hinblick auf Vertrauen zu KI. Wenn man da einfach so einen gewissen sachlichen Abstand hat und sagt, hey, das ist halt ein stochastisches System, wo ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit für einen gewissen Output habe. Sobald ich den Kontext mir selber gebe, kann ich auch mit dem Ergebnis viel besser umgehen. Und auch ein Ergebnis, was vielleicht falsch ist, solange ich das richtig oder nicht ganz korrekt, sagen wir es mal lieber so, kann ich damit trotzdem vielleicht Zeit gewinnen, wenn ich meine Fragestellung und Erwartungshaltung daran anpasse.
Und ich glaube, es wird natürlich auch Personen geben, die viel bessere Fragen stellen und Personen, die nicht ganz so gute Fragen stellen. Also es wird nach wie vor ja auch, es tut sich ein ganz neues Feld an ExpertInnen auf, die mit diesen Tools Informationen sehr gut extrahieren können. Andere müssen es noch lernen. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie jetzt wir uns dem komplett unterwerfen, sondern es gibt ja nach wie vor auch eine Bandbreite, es gibt was zu lernen, also existiert natürlich auch irgendwie eine, also gibt es ja auch eine, allein aufgrund der Interaktion, eine Verbesserung über die Zeit. Das bedeutet ja auch was. Also es ist ja nicht ausgeliefert.
Ja.
Es ist ja nicht ausgeliefert deshalb.
Absolut. Es ist auch ein Tool, das man lernen muss zu beherrschen. Und das kommt eben über Erfahrung. Und ich meine, das merken wir, du wahrscheinlich auch. Wir werden wahrscheinlich alle drei eher zu der Top-Perzentile von Nutzenden gehören, was diese Tools angeht. Und man merkt ja, wie man mit diesen Tools interagiert hat vor 2 Jahren und vor einem Jahr und jetzt und wie sich das ändert. Und dass man auch ein viel besseres Gefühl dafür bekommt, wo die Limitationen, wie die Stärken und Schwächen dieser Systeme sind. Und ich glaube, das ist ein sehr großes Problem, was wir momentan noch haben. Da habe ich tatsächlich vor kurzem noch einen Artikel drüber geschrieben, dass wir im Umgang, also ich meine, gerade dadurch, dass diese Tools sich so natürlich und menschlich anfühlen, dass wir mit denen quasi auf menschliche Art und Weise interagieren können, verleitet uns dazu, sie zu vermenschlichen und sie mit menschlichen Maßstäben zu bewerten. Und das bedeutet, das führt dann dazu, dass wir häufig Fehler, die diese Tools machen, nach menschlichen Maßstäben bewerten und zum Beispiel eine Halluzination. Also wenn dir einer jetzt irgendwas zusammen halluziniert, das würde ein Mensch nicht machen. Also wenn du jetzt mit einem Menschen interagierst, klar, gibt's auch, man kann nicht belügen, aber das würdest du dann eben auch entsprechend, das ist ein sozial nicht akzeptiertes Verhalten. Also wenn ich dir jetzt irgendwas erzähle, wenn ich dich irgendwas fragen würde, du würdest irgendwie erzählen, dann würdest du am Anfang, und dann irgendwann anfangen, mir wirklich kompletten Stuss zu erzählen, den du dir einfach zusammen halluzinierst, weil du keine bessere Antwort hast. Anstatt zu sagen, nee, weiß ich jetzt nicht. Ne? Dann wäre das ein nicht akzeptiertes Verhalten und ich würde sagen, was ist denn mit dem denn los? Ne? Wenn ich dir jetzt aber hier ein 100-seitiges eingescanntes Dokument geben würde in 3 verschiedenen Sprachen und du würdest eine Fußnote auf Japanisch auf Seite 43 übersehen, würde ich sagen, okay, das kann echt passieren. Ne? Aber beim LLM war es genau andersrum. Ne? Das kann dir irgendwas zusammen halluzinieren. Ja. Ne? Aber die Fußnote übersehen, no way. Oder, ne? Oder wir scrollen durch tausend Schichten im CT und würden, kann uns durchaus mal passieren, dass wir den 3 mm Nodulus übersehen. Und dann würde ich sagen, ja, Tobias, komm, das ist mir auch schon oft genug passiert. Ne? Würde man nicht als Fehler sehen, sondern so ein total Mensch. Wenn man jetzt mal die Perspektive umdreht, das LLM würde sagen, what? Das war doch auf mindestens 3 Schichten hintereinander zu sehen. Ganz klar war der Dichtesprung da. Wie konntest du das denn übersehen? Ne? Deswegen wenn wir Fehler bewerten, müssen wir total aufpassen, dass wir nicht qualitativ menschliche Ansprüche daran anlegen. Und noch wichtiger ist, es ist gar nicht so entscheidend, jetzt nur den Menschen zu betrachten, okay, wie viele Fehler macht der? Oder nur die KI zu betrachten, wie viele Fehler macht der? Sondern was wir eigentlich die ganze Zeit viel zu wenig tun, ist, dass wir begreifen, dass wahrscheinlich in den meisten Prozessen wir ein integriertes System haben. Human in the Loop, Expert in the Loop. Ein System, wo Mensch und Maschine miteinander interagieren. Das heißt, wir müssen eigentlich uns immer auf die Fehler des Gesamtsystems konzentrieren und versuchen, das Gesamtsystem auch so zu kalibrieren, durch bestimmte Prozessschritte, Validierung an den richtigen Stellen, dass der Fehler des Gesamtsystems optimiert wird. Und das passiert noch viel zu wenig. Aber das lernen wir noch.
Ich meine, letztlich ist der Outcome wichtig. Also Richtig. Es geht um Outcomes verbessern. Ja. Es geht darum, dass wir bessere Diagnosen, bessere Medizin, bessere, dass es den Patientinnen und Patienten besser geht. Und wir in kürzerer Zeit mit weniger Aufwand eine schnellere Heilung erreichen. Und daran werden wir gemessen am Ende. Ich habe das ganz früh, als diese so 2016, 17, als diese KI, da wurden wir ja komplett abgeschrieben. Radiologie ist ja abgeschrieben worden. Und da haben wir schon alle irgendwie Vorträge gehalten und wir, glaube ich, irgendwie hat es uns interessiert, dann haben wir es gemacht. Es gab noch gar keine KI-Produkte, die man überhaupt einsetzen konnte. Aber jeder durfte schon Vorträge darüber halten, was das denn macht in der Medizin. Und da hatte ich einen dieser wie gesagt, Vorträge, die man dann halt da gehalten hat. Auch eine Folie drin, wo es darum ging, wie es denn jetzt medikolegal ist und so. Und dann war es natürlich hier klar, wer übernimmt die Verantwortung, übernimmt das jetzt der Hersteller, übernimmt das, müssen das, übernimmt es der Anwender, die Anwenderin. Und wie ist es denn mit der Akzeptanz bei den Patientinnen und Patienten? Und dann hat, also dann habe ich irgendwo gelesen, und das war auch ein Teil davon, dass wenn das besser funktioniert, dann werden sowohl die Krankenkassen als auch die Patientinnen und Patienten natürlich verlangen, dass wir das machen. Also die werden sich doch nicht darauf einlassen, ja, dass man das nicht macht. Das ist genauso wie Da Vinci Roboter. Also eine bestimmte Operation, das ist ja fast ein Kunstfehler, die offen zu machen. Das macht man halt jetzt mit Roboter. Das ist auch ein Roboter. Und wenn das gut funktioniert, wird es jeder nehmen. Das ist einfach eine... Ich komme wieder das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Solange wir irgendwie viel darüber diskutieren müssen, dass es doch eigentlich gut ist, dann ist es wahrscheinlich noch nicht gut genug. Ja. Wir werden das in dem Moment merken, in dem es einfach jeder haben will. Dann ist es gut genug.
Ich hätte zum Abschluss noch eine Frage an euch. Und zwar, jetzt haben wir relativ viel sozusagen auf dieser strategischen Ebene auch gesprochen. Wie bringt ihr sozusagen eure Teams in der Praxis sozusagen näher an das Thema ran? Einmal sozusagen, was AI-Literacy angeht, aber auch um, ich sag mal, wirklich dieses Verständnis zu inspirieren, vielleicht den Sprung zu machen, was heißt denn das und wie fühlt es sich an, wirklich mit Agenten zu arbeiten?
Ich hatte das Problem tatsächlich ganz konkret. Ich habe im letzten Jahr in meinem Team, das sind überwiegend sind das so Informatiker, Data Scientists, Physiker und so, ne? Also so verwandte Berufe, Mathematiker. Und ich habe den, ja, das fing so Anfang letzten Jahres an, dass ich immer mal wieder gesagt habe, und benutzt doch mal ChatGPT, Claude und lass mal Code generieren und so. Also jetzt für die Arbeit im Programmieren. So erstmal nur für die Forschung, dann aber auch so Anwendungsentwicklung. Und dann, ich habe das immer gemacht und habe gemerkt, wow, ich werde dadurch viel, viel schneller, effizienter. Und wollte ich das mehr ins Team reinbringen und habe gemerkt, dass ich da auf Widerstände treffe. Und das war ganz interessant. Und dann, ich habe das so gemerkt, okay, du hast so verschiedene Typen von Leuten. Du hast irgendwie so den ganz jungen 20-Jährigen, der sich da drauf stürzt, der sich aber vielleicht gar nicht so darauf stürzen sollte, weil er vielleicht auch erstmal ein paar Sachen nochmal verstehen sollte, bevor er das alles automatisieren lässt. Und dann hast du irgendwie den total erfahrenen Programmierer, der eigentlich davon wahnsinnig profitieren würde, weil er genau weiß, wie er das Tool steuern muss, der das total wegschiebt. Und dann denkst du dir so, warum ausgerechnet der? Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen in die Identitätsding, weil ich meine, wir kennen alle so diese 10x-Programmierer, die, wie man sie genannt hat oder nennt, die so Überprogrammierer, so super gute Leute. Und das ist Kern von deren Identität. Wenn du mit denen sprichst, was ist dein Hobby, was machst du? Dann ist das, ja, ich bin Coder und das sind so die Supercoder. Und auf einmal ist es so, dass sie im Vergleich zu einem anderen Durchschnittscoder vielleicht nur noch ein 1,3-Coder sind, weil der andere mit so einem Tool zu denen so nah aufschließt. Und das macht was mit den Leuten. Das ist wirklich ein Identitätsding. Und das kann man in der Medizin auch sehen, auch bei Radiologen zum Beispiel. So derjenige, der jetzt so, ich meine, ich habe seit, keine Ahnung, 30 Jahren Kardiodiagnostik, Kardiobildgebung, ich bin der Experte, ich weiß, was alles ist, die ganz seltensten Cases. Und dann auf einmal kommt der Assistent im dritten Jahr und der nutzt so ein Tool und ist fast so gut wie der. Das erzeugt natürlich Abwehrhaltung. Und das heißt, den Leuten bei mir im Team gesagt, ihr braucht ich finanziere euch, keine Ahnung, so Abos für diese Modelle, nutzt das doch, habe das immer wieder einmal angesprochen, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Und dann habe ich mir was anderes überlegt. Dann habe ich, das hören vielleicht welche aus meinem Team, wissen Sie, dann habe ich über die Weihnachtstage und über so die freien Tage, dann irgendwie Silvester, Neujahr und sowas, alles so, habe dann da selber super viel gecodet. Natürlich mit Claude Code in dem Fall und war wirklich ultra produktiv. Und dann hatten wir so nach erste Woche im neuen Jahr, wir machen so Joe Fix und dann stellen immer alle so vor, woran sie so gearbeitet haben in der letzten Zeit. Und ich habe dann war eine halbe Stunde, haben dann alle so berichtet. Und dann so, ja, okay, jetzt fertig. Und dann habe ich gesagt, ich habe auch noch ein bisschen was. Und dann habe ich, und ich habe das mir vorbereitet, weil ich habe so viel gemacht, dass ich es gar nicht mehr in meinem Kopf hatte. Ich habe mir dann meine ganzen GitHub-Repos aufgemacht und bin die von oben nach unten durchgegangen, die Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe länger als eine halbe Stunde geredet, mehr als das ganze Team zusammen, und habe einfach nur runter, habe das gebaut, dann habe ich noch das gebaut, also das habe ich gemacht, das kann jetzt das und das, das und das, und habe dann danach aber gar nichts mehr gesagt. Ich habe nicht gesagt, okay, hier benutzt Claude, benutzt so ein Tool. Ja. Ist einfach so, okay, ja, dann bis zum nächsten Mal. So what? Und ich habe schon gemerkt, wie alle immer mehr so hinter deinem Bildschirm, das war über Zoom, ne, alle so immer so, oh. Und dann fing es an, 5 Minuten danach, der erste so, kannst du nochmal, du hast das mit Claude Code, kannst du nochmal erklären, wie nochmal an der Kaffeemaschine, hey, kannst du nochmal ein bisschen was dazu erzählen? Und auf einmal, und das war der Dammbruch und das Team war konvertiert.
Ich kann mir das total gut vorstellen.
Ja.
Also bei uns ist so, in der Klinik ist es natürlich momentan extrem schwer, agentische KI einzusetzen. Also das ist regulatorisch nicht drin, und ich glaube, das ist auch, da gibt es auch keine Produkte, die man jetzt verwenden sollte. Was wir da machen, ist natürlich trotzdem zugelassene, nicht agentische Produkte in der Klinik zu verwenden. Einfach um ein Gefühl zu bekommen. Ich glaube, es ist für viele Leute, viele haben es nicht benutzt. Also diese Situation, dass wir da schon drüber geredet haben und auch zum Teil Vorträge gehalten, obwohl es eigentlich überhaupt in der Klinik gar keine Realität war, das tut schon total gut, einfach Produkte einzuführen und dann und die Kolleginnen und Kollegen da ranzuführen. Auch jeden Alters. Und es wird eigentlich, finde ich, ganz gut angenommen. Gibt es genau die gleichen Personen. Ich habe gerade an den Vergleich gedacht, dass die von den Filmen auf digital gegangen sind. Also CT auf dem Film angucken bedeutet ja, dass man nicht durchscrollen kann, sondern dass man wirklich so, muss ja so Bilder nebeneinander angucken und muss dann im Kopf das zusammenbauen und kann auch nicht irgendwie rekonstruieren, sich von vorne oder von der Seite angucken, sondern man muss in seinem Kopf das integrieren. Da waren natürlich die Leute mega stolz und waren natürlich total pikiert, als es dann irgendwie am Bildschirm war, haben wir ewig rumdiskutiert, dass man auf dem Bildschirm bestimmte Dinge nicht sehen kann und dass das nur auf dem Film geht und das hat überhaupt nicht genug Graustufen, und da war es ja das Gleiche. Irgendwann haben es alle einfach eingesehen, dass man halt Radiologiebilder auf dem Bildschirm gucken kann, auch gut gucken kann und schneller ist. Man muss die auch nicht suchen, die gehen auch nicht verloren, das war auch ein großer Vorteil. Radiologie und mit Filmfolienradiologie war zu 30% überhaupt erstmal das Bild zu finden. Und manchmal, was da Röntgentüten gesucht wurden in der Zeit und Patienten auch einfach nochmal geröntgt worden sind, weil das Bild einfach weg war. Ja. Und das war damals nicht besonders strahlensparend, aber es ging nicht anders, weil man brauchte ja die Information und die Tüte war halt weg, hat irgendjemand mitgenommen, weggeschmissen, was auch immer. Also insofern, das ist, glaube ich, das ist ein Vergleich, und da gab es natürlich auch eine Generation, aber ich glaube, das wird sich in dem Moment, wie gesagt, in dem Moment, in dem es funktioniert, wird sich es durchsetzen. Und so wie du es beschreibst, ich finde, man kann von den, gerade von den, der ist doch irgendwie älter schon langsam.
Ja.
Ich finde das total erfrischend, wie da damit umgegangen wird. Sehe es aber natürlich auch, glaube ich, so, dass eine sehr erfahrene Person, die vielleicht schon seit 40 Jahren Programmiererfahrung hat, wenn man, das ist auch ein bisschen das, was ich vorhin meinte, wie man mit den Tools umgeht, wenn man so einer Person das in die Hand drückt, die halt genau weiß, pass auf, das muss schneller gehen, weil da kann man das machen und das machen und da gibt es eigentlich das, dass da wirklich nochmal ein Unterschied ist. So, und jetzt müssen wir halt irgendwie dafür sorgen, dass vielleicht diejenigen, die jetzt extrem schnell viele Erfolge total leicht damit bekommen, aber halt so, dass die letzten 10-15% nicht rausholen, weil man halt mehr wissen könnte, ob das jetzt eine jüngere oder ältere Person ist, ist ja egal, dass wir da halt irgendwie hinkommen, diese Literacy, glaube ich, zu erhöhen. Also jetzt wirklich in dem Forschungs-, Entwicklungs-Space.
Ja, leider sind wir schon am Ende der Zeit. Irgendwie ist die Zeit komplett verflogen. Ich habe das Gefühl, wir könnten hier noch eine ganze Weile länger diskutieren. Aber vielleicht schaffen wir es ja mal irgendwie in 6 Monaten oder so nochmal ein Update zu machen.
Auf jeden Fall. Nach Berlin kommen wir ja immer wieder mal.
Sehr gerne.
Da gibt es genug Veranstaltungen, die das rechtfertigen.
Definitiv.
Felix, Tobias, dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Hat mich wirklich sehr gefreut.
Danke für die Einladung.
Ja, danke für die Gastfreundschaft.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald.